Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ich so zurückdenke, kommen mir Erinnerungen in den Sinn, wie früher in der Kirche noch Umkehr gepredigt und sicherlich auch ehrlich gelebt wurde. Da gab es nämlich die sogenannten Volksmissionen, die meistens von Redemptoristen-Patres durchgeführt wurden. Und dann gab es auch noch den bekannten Jesuitenpater Leppich, den vielleicht viele von Ihnen noch gehört oder zumindest gekannt haben, der mit seinem Lautsprecherwagen sich auf Marktplätze gestellt hat und seine Predigten vortrug. Auch in meiner Heimatgemeinde machte der Pfarrer noch jedes Jahr im Sommer Hausbesuche und meine Mutter legte ihm dann die Beichtbildchen von uns Geschwistern vor zu Ostern als Zeichen dafür, dass wir in der Familie alle kirchlichen Verpflichtungen erfüllt haben. So war es damals. Und heute? Keine Umkehrprediger mehr weit und breit, vom Papst mal abgesehen, oder einzelnen charismatischen Predigern. Niemand, der mit provozierenden Worten Aufsehen erregt und nachdenklich macht? Muss man denn heute nicht mehr umkehren? Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, so rief Johannes der Täufer am Jordan den Leuten zu. Und sie gingen tatsächlich zu ihm, um die Taufe der Umkehr zu empfangen und die Wachsamkeit zu vertiefen für das kommende Himmelreich. Vor ein paar Jahren sagte mir mal ein Gemeindereferent hier in Berlin, er wüsste gar nicht, warum er umkehren sollte, er lebt ja schon ganz ordentlich. Und ich glaube, so oder so ähnlich könnten es viele von uns formulieren, wir leben doch schon ganz ordentlich. Ordentlich? Ist das der Maßstab, an dem wir uns messen können oder messen dürfen? Genügt es, ein ordentlicher Mensch zu sein und dazu noch christliches Glaubenswissen zu haben? Könnte es vielleicht sein, dass uns Jesus einmal sagen wird, ja, du warst zwar ein ordentlicher Mensch, aber du bist mir nicht nachgefolgt. Ordentlich und anständig zu sein, das sind vielleicht keine wirklichen Kriterien, die in der Bibel nachzulesen wären. Was wird von Jesus für uns alle vorausgesetzt? Ordentlichkeit und Anständigkeit. Das hat auch der reiche Jüngling gesagt, als er alle Gebote befolgt hat. Und trotzdem fragt er Jesus, wie kann er das ewige Leben gewinnen? Er war also richtig ordentlich und anständig. Und es heißt im Evangelium, dass Jesus ihn ansah und liebte. Aber dieser Dialog endete dann überhaupt nicht gut für diesen Mann. Denn Jesus hat ihm nämlich gesagt, was ihm noch fehlt zum ewigen Leben. Verkaufe alles, was du hast, und dann folge mir. Würde uns Jesus das auch heute noch sagen? Könnte Jesus das sagen, wenn er unsere heutigen Verhältnisse so gut kennen würde wie damals, die seinigen, und das für uns herrschende Gesellschaftssystem kennen würde? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Jesus für uns alle ganz rigoros den Verzicht auf alle materiellen Dinge fordern wird. Ich glaube, er würde statt dem Wort verkaufen ein anderes wählen. Vielleicht würde er sagen, dass wir alles in seinen Dienst stellen sollen. Wie es eben gute Verwalter machen, die das von ihnen verwaltete Gut nicht als ihr persönliches Eigentum betrachten, sondern als das ihres Herrn und im Sinn des Eigentümers damit umgehen und es möglichst nutzbringend einsetzen. Es kann ja nicht darum gehen, dass alle, die Jesus nachfolgen und seine Wiederkehr erwarten, bettelarm sein müssen, weil sie alles verkauft haben. Kennzeichen des Reiches Gottes ist nicht die Armut, die Notlage, sondern der unter allen gerecht verteilte Reichtum, der uns anvertraut ist und den Gott oft nur einigen wenigen zur Verwaltung übergeben hat. Und deswegen bedeutet Wachsamkeit, die im Advent besonders ins Bewusstsein kommt, bedeutet Wachsamkeit auch, immer wieder neu darüber nachzudenken, mit wem wir was teilen können. Für wen hat Gott mir dieses oder jenes Geschenk gemacht, beziehungsweise zur Verwaltung übergeben? Das Gefühl vom exklusiv persönlichen Eigentum hat immer so den Geruch vom ungerechten Mammon, von der Versuchung der Habgier und der falschen Sicherheit. Kehrt um! Dieser Ruf des Johannes ist heute aktueller und wichtiger denn je. Wenn wir nicht freiwillig teilen, dann werden die Notleidenden eben zu uns kommen und sich ihren Anteil holen. Ja, das erleben wir ja mit der ganzen Flüchtlingswelle, die uns beschäftigt, dass eben die Menschen kommen, weil sie in ihrer Heimat keine wirklichen Überlebenschancen haben, aus Gründen, die wir alle kennen, weil wir durch unser Wirtschaftssystem ihnen womöglich die Zukunft verbaut haben. Unser System hat sie zu sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen gemacht. Die Korruption in den verarmten Ländern ist nur deshalb möglich, weil die reichen Länder, die Industrieländer, den korrupten Machthabern Waffen liefern, damit sie ihre Leute unterdrücken können. Und Sie wissen ja, Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure der Welt. Also Armut ist kein Naturereignis mehr, wie vielleicht noch in früheren Jahrhunderten. Armut ist die Konsequenz eines brutalen kapitalistischen Marktsystems. Und Armut ist heute das kalkulierte Ergebnis von politischer Vorherrschaft und wirtschaftlicher Marktbeherrschung. Kehrt um, sonst ist das Reich Gottes nie nahe. So müsste der Ruf des Johannes heute treffender lauten. An unserer Umkehr hängt es nämlich, ob Jesus in die Welt kommt, ob wir ihm Platz und Raum geben, ob wir ihn willkommen heißen, der das Wohl aller Menschen möchte. Wenn Jesus kommt, dann kommt er in Armut, damals wie heute. Und er kommt zuerst zu den Armen. Nicht umsonst sagt er, selig die Armen, denn zu ihnen kommt er mit dem Himmelreich. Also woran sollen nun die Menschen erkennen, ob und wie Jesus in unsere Welt kommt? Entweder wir lassen Jesus herein in unser Herz und unsere Häuser, wir lassen ihn herein in unseren Reichtum, oder Weihnachten und sein Kommen fällt aus.